Ja, der Bruder Zidoer aus der Versammlung Reinickendorf, der ist in unserer Mitte hier und er hat sich vorbereitet auf das Vortragsthema, warum sollten wir den wahren Gott fürchten? Und wir sind gespannt auf die Ausführungen.
Überall auf der Erde sehnen sich die Menschen danach, ein Leben zu führen, das frei ist von Furcht. Zum Beispiel der Furcht vor Verbrechen und Gewalt, der Furcht vor Arbeitslosigkeit und vor schweren Krankheiten, der Furcht vor schweren Terrorismus und vor vielen anderen Dingen. Solch eine Furcht kann wie ein lähmendes Gift wirken und uns den Mutraum und uns nämlich die Hoffnung bei uns zunichte machen. Es ist daher kein Wunder, dass Salomo ein ganz realistisches Bild von der Lage der Menschen im Buch der Prediger uns beschreibt. Und wir wollen hier gleich einmal unsere Bibeln aufschlagen, Prediger 1, dem Vers 14, wo nämlich Folgendes dann zum Ausdruck gebracht wird. Prediger, Kapitel 1, der Vers 14. Salomo schreibt hier, ich sah alle Werke, die unter der Sonne getan wurden, und siehe, alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Er befasste sich also eingehend mit der Beschäftigung der Menschen, mit denen sie ihr ganzes Leben beschäftigt waren. Und er sagte, alles ist Nichtigkeit. Aber gerade deshalb gab er uns einen wunderbaren, anwendbaren Rat, den wir im gleichen Buch im Prediger Kapitel 12 geschrieben finden. Denn im Prediger Kapitel 12, im Vers 13 und 14, wird uns ein wunderbarer Rat bezüglich unserer persönlichen Ansicht gegeben. Der Abschluss der Sache, nachdem man alles gehört hat, ist, fürchte den wahren Gott und halte seine Gebote, denn das ist des Menschen ganze Pflicht. Denn der wahre Gott selbst wird jederlei Werk ins Gericht bringen, über alles Verborgene bringen, im Hinblick darauf, ob es gut ist oder böse. Der weise König Salomo lernte aus Erfahrung selbst, dass dauerhaftes Glück und die Möglichkeit, mit den Sorgen des Lebens besser fertig zu werden, darauf zurückzuführen ist, dass man Gott fürchtet und seine Grundsätze einhält. In der heutigen Zeit, in der Verbrechen und Gewalthand überhand nehmen, wo eine erschreckende Zunahme an Kindesmissbrauch und Pornografie sich entwickelt hat, wo Gerechtigkeit mit den Füßen getreten wird und wo viele einen vorzeitigen Tod finden, ist uns eines klar ersichtlich. Die Menschheit hat im Allgemeinen eine wichtige Tatsache aus den Augen verloren. Die Furcht vor Gott. Doch aus welchem Grund fürchten die meisten den Schöpfer nicht? Die Bibel gibt auch hier eine wunderbare Antwort. Und wir wollen einmal Prediger noch mal einmal aufschlagen, das Kapitel 8, und wollen dort die Verse 11 lesen. Prediger Kapitel 8, den Vers 11. Und lasst bitte die Bilder aufgeschlagen, weil wir gleich anschließend noch einen anderen Text lesen werden. Kapitel 8, Vers 11. Weil das Urteil über ein schlechtes Werk nicht eilends vollzogen worden ist, darum hat sich das Herz der Menschensöhne in ihnen völlig darauf gerichtet, Schlechtes zu tun. Und deshalb nehmen auch die Menschen im Allgemeinen nicht das wahr, was ein paar Verse später gesagt wird, nämlich im Vers 13. Mit dem Bösen aber wird es gar nicht gut ausgehen. Noch wird er seine Tage verlängern, die wie ein Schatten sind, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Dabei wäre es angebracht, daran zu denken, dass wir in den letzten Tagen dieses Systems der Dinge leben. Wir werden immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass diese Zeitspanne eine Zeitspanne ist, in der das Gericht Gottes vollzogen werden wird. Wenn jemand also sein Leben behalten möchte, dann muss er darauf achten, Gott zu fürchten. In der Offenbarung werden diese Worte treffend beschrieben, die wir in Kapitel 14 geschrieben finden, was in bezüglich unserer Tätigkeit bzw. unseres Glaubens wichtig ist zu beachten. Denn im Kapitel 14 der Offenbarung, im Vers 6 und im Vers 7, wird mich Folgendes gesagt. Und ich sah einen anderen Engel in der Mitte des Himmels fliegen, und er hatte eine ewige gute Botschaft, um sie als frohe Nachricht denen zu verkünden, die auf der Erde wohnen, sowie jeder Nation und jedem Stamm und jeder Zunge und jedem Volk. indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wie hatten wir gerade gelesen? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Aber was versteht man eigentlich unter dieser Furcht Gottes? Diese Gottesfurcht, über die wir hier sprechen. In einem Nachschlagewerk wird Gottesfurcht folgendermaßen erklärt. Es ist eine ehrfurchtsvolle Scheu vor dem Schöpfer, eine gesunde Furcht, ihm zu missfallen, ein beherrschendes Motiv im Leben, sowohl in religiösen als auch in sittlichen Belangen. Es ist mit anderen Worten eine tiefe Ehrfurcht vor Jehova, die wir bewahren müssen, und eine gewisse Scheu davor, ihm zu missfallen. Unsere Ehrfurcht vor ihm sollte uns daher veranlassen, die Erkenntnis, die wir erlangt haben, richtig zu nutzen. Im Psalm 111, Vers 10 wird gesagt, die Furcht Jehovas ist der Weisheit Anfang. Und diese Erkenntnis hilft uns, weise zu handeln und vernünftig zu entscheiden. Daher gab auch der Apostel Paulus den Rat, wir sollten mit Furcht und Zittern unsere eigene Rettung bewirken, gemäß Philipper 2, Vers 12. Aus diesem Grunde ist es wichtig, auf unsere Lebensweise zu achten. Denn wir wollen ja den Namen Gottes nicht in Unehre bringen. Nein, wir wollen uns bemühen, ihn weiterhin in vermehrtem Maße Ehre zu zollen. Wenn wir uns als Beispiel davor hüten, den Werken des Fleisches nachzugehen, die in Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21 beschrieben werden, dann zeigen wir die richtige Art von Gottesfurcht. Ebenso können auch viele biblische Beispiele uns zeigen, was es bedeutet, Gottesfurcht zu haben. Denn Gottesfurcht ist nicht etwas, was man erlangen kann, was man zwar erlangen kann, aber man kann sie auch genauso schnell wieder verlieren. Und oft ist es ein entscheidender Moment, wo dann die Furcht Überhand genommen hat. Im Wachte vom 1.12.2001 wird dazu Folgendes niedergeschrieben. Abgesehen von dem, was mit der Nation Israel als Ganzes geschah, enthält die Bibel Berichte über Personen, die von Eifersucht, Unsittlichkeit, Habgier oder Stolz getrieben wurden. Einige dieser Personen hatten schon viele Jahre gedient, aber in einem entscheidenden Moment ihres Lebens war die Gottesfurcht nicht stark genug und sie ernteten die bitteren Folgen. Über solche biblischen Beispiele nachzusinnen, kann uns in dem Entschluss bestärken, niemals vergleichbare Fehler zu begehen. Soweit dieses Zitat. Wir erkennen also ganz deutlich, dass die Gesetze Gottes zu unserem Nutzen aufgeschrieben wurden. Sie sind für uns niedergeschrieben, damit wir uns danach ausrichten können, damit wir eine weise Entscheidung treffen können. Daran zu denken, die Dinge zu hassen, die Jehova hasst, und das zu dem, was er liebt, das hilft uns, vor buchstäblichen und vor geistigen Gefahren uns zu bewahren. Der Apostel Paulus drückt dies mit diesen Worten in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 11, folgendermaßen aus. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 10, der Vers 11. Diese Dinge nun widerfuhren ihnen fortgesetzt als Vorbilder. Und sie sind zur Warnung für uns geschrieben worden, auf welchen die Enden der Systeme der Dinge gekommen sind. Und da war keiner sagen, das kann mir nicht passieren. Denn im Vers 12 wird mir darauf aufmerksam gemacht, wer daher denkt, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Aber was geschieht eigentlich, wenn wir wirklich einmal gefallen sind? Dann ist selbst die Strafe, die Jehova ausspricht, uns zum Guten. Denn der Apostel Paulus sagt im Brief in der Hebräer ganz treffend, wen Jehova liebt, den züchtigt er, gemäß Hebräer 12, Vers 6. Wenn man sich also auf geistige Dinge konzentriert und das beachtet, was uns Jehova gerät, gemäß Josua Kapitel 1, Vers 7 und 8, dann beschreiten wir einen Weg, der wirklich zum Leben führen kann. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Gedanken einmal nachzulesen, was uns in Josua Kapitel 1 gesagt wird. Josua Kapitel 1, die Verse 7 und 8. Josua spricht hier damals zu dem Volk und sagt, besser als es ja Mose, der es sagte, nur sei mutig und sehr stark, um darauf zu achten, nach dem ganzen Gesetz zu tun, das Mose mein Knecht dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder nach rechts noch nach links, damit du überall, wohin du gehst, weise handelst. Dieses Buch des Gesetzes sollte nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht mit gedämpfter Stimme darin lesen, damit du darauf achtest, nach allem zu tun, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du deinen Weg zum Erfolg machen, und dann wirst du weise handeln. Wenn wir die gleiche Einstellung haben, wie sie Josua hatte, dann werden wir die Bücher der Bibel wirklich als kostbare Briefe betrachten, die uns auf den Weg des Lebens führen. Wir werden uns darin vertiefen. Wir werden ein ernsthaftes Studium dieses Wortes betreiben und wir werden über diese Dinge, die wir gelesen haben, auch nachsinnen. Stellen wir uns doch einmal vor, wie sähe unser Leben eigentlich aus, wenn wir die Wahrheiten aus dem Worte Gottes nicht kennengelernt hätten. Die Wahrheit ist wahrlich ein wirklich großartiger Schatz, den wir erhalten haben. Und wenn wir die Bibel wirklich kennenlernen wollen, ist es unumgänglich, den Kanal zu nutzen, den Jehova Gott dazu auserwählt hat. Denn die Veröffentlichungen des, wie in der Bibel genannt wird, des treuen und verständigen Sklaven zu nutzen, indem wir sie ausgiebig und fleißig studieren, lernen wir die gerechten Gesetze Gottes in unserem täglichen Leben anzuwenden. Doch dazu gehört natürlich auch etwas anderes. Das, was wir gerade hier machen. Dass wir nämlich das regelmäßige Zusammenkommen nicht aufgeben und uns nach unseren Möglichkeiten auch daran beteiligen. Das bedeutet auch, was wir gelernt haben, diese Erkenntnis also umzusetzen und konsequent das zu tun, was Jehova zu Recht von uns fordert. Unser großer Lehrmeister Jesus Christus sagt gemäß Johannes 4, Vers 4, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und wie schön wäre es, wenn auch wir diese gleiche Einstellung haben. So wie die tägliche buchstäbliche Speise unseren Körper stärkt, so sollen wir unsere geistige Speise zu uns nehmen, damit wir geistig gestärkt werden und in der Lage sind, gemäß dem Willen Jehovas zu wandeln. Auch sollten wir uns bewusst machen, dass wir vor Gott Rechenschaft abzugeben haben. Denn in Hebräer 4, Vers 13 wird dieser Gedanke deutlich erwähnt und der Apostel Paulus schreibt hier Folgendes, Hebräer Kapitel 4, der Vers 13. Und es gibt keine Schöpfung, die vor seinen Augen nicht offenbar ist, sondern alle Dinge sind nackt und bloßgelegt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und in Sprüche 15, Vers 3 heißt es zu demselben Thema, die Augen Jehovas sind an jedem Ort, überwachen den Schlechten und die Guten. Was für eine starke Motivation doch aus diesen Worten hervorgeht. Zu wissen, dass Jehova über uns wacht, ist eine Antriebskraft für uns, dass wir unser Handeln gemäß seinem Willen ausrichten. Und dieses Bewusstsein ist auch gleichzeitig ein Schutz für uns, wenn wir gemäß diesen Worten handeln. Denn dann werden wir davor bewahrt, durch Unachtsamkeit einen Fehler zu begehen und uns in Schwierigkeit dadurch zu bringen. Für uns ist Jehova eine Realität und eine Autorität, die uns veranlasst, sorgfältig unsere Schritte zu bewahren und ihn mit Gottesfurcht zu verherrlichen. Wenn zum Beispiel jemand vor einem irdischen Richter stehen würde, dann würde er auch eine gewisse Furcht empfinden vor diesem Richter, weil er in der Lage ist, ihn zu verurteilen. Wie viel mehr Ehrfurcht sollten wir vor unserem Schöpfer haben? Das sollten wir uns stets bewusst machen. Aber Gottesfurcht hat man ja nicht allein deswegen, weil Jehova Gott einen bestrafen kann. Oder weil man sich fürchtet, in ein Höllenfeuer geworfen zu werden. Denn solch eine ungesunde Furcht würde uns den Mut rauben, ihn im heiligen Dienst darzubringen. Es würde eine Hoffnung zerstören. Es würde uns nicht möglich sein, das zu tun, was in Jakobus Kapitel 4, Vers 8 geschrieben wird. Denn dort wurde gesagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Würden wir uns gern einem Gott nahen, der eine solche Handlungsweise hätte? Ganz bestimmt nicht. Nein, wir fürchten uns davor, Gottes Missfallen zu erregen, weil wir seine liebende Güte und seine Freundlichkeit überaus schätzen. Der Psalmist sagt dazu in Psalm 5, Vers 7, was mich betrifft, durch die Fülle deiner liebenden Güte werde ich in deinem Haus kommen. Unsere Gottesfurcht ist also keine krankhafte, sondern eine gesunde Ehrfurcht vor unserem Schöpfer. Sie veranlasst uns auch gleichzeitig unerschütterlich für ihn einzutreten und das zu tun, was recht ist und nicht durch unrechtes Handeln Kompromisse zu schließen. Diese heilsame Furcht hilft uns auch nicht übereilt zu handeln, wodurch wir uns selbst dann Schaden zufügen könnten. Wir haben Hiob kennengelernt. Wir haben seine wunderbaren Eigenschaften kennengelernt. Liebe, Weisheit, Macht und Gerechtigkeit. Wir wissen, dass er diese Dinge in vollkommenem Maße zum Ausdruck bringt. Und wir wissen auch, dass alles, was er gemäß seinen Worten für uns tut, dass er sie aus Liebe zu den Menschen tut, die er geschaffen hat. Und deshalb werden wir in die Lage versetzt, wenn wir ihn erfreuen wollen, gemäß seinen Worten in der rechten Weise zu handeln. Denn wir möchten unseren himmlischen Vater ja von Herzen gefallen. Und deshalb achten wir auf die Gebote und gehorchen ihm in dieser Hinsicht sehr gern. Jakobus schreibt diesbezüglich, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk stammt von oben herab vom Vater. Jakobus 1, Vers 17. Daher wird unser Vertrauen auf Jehova gepaart mit Gottesfurcht uns veranlassen, fest für das einzustehen, was recht ist. Dieses Vertrauen, das auf Erkenntnis und auf Erfahrung aufgebaut ist, das wird uns veranlassen, stets daran zu denken, dass uns die Furcht Jehovas behilflich ist, uns geistig am Leben zu erhalten. Unser Glaube an einen gerechten, an einen wahrhaft lieben Gott wird uns dabei eine unschätzbare Hilfe sein. So werden wir dann in die Lage versetzt, unsere Liebe ihm gegenüber gemäß seinen Worten zum Ausdruck zu bringen, indem wir uns bemühen, alles gemäß seinem Willen zu tun. Dabei ist eines ganz wichtig, das regelmäßige Gebet. Das Gebet ist eine hervorragende Möglichkeit, unser Vertrauen zu Jehova zu zeigen. Denn das, was wir fühlen, ihn in Worten nahebringen, zeigt, dass wir ihn ehren, dass wir ihn brauchen und dass er auch für uns da ist und er wird uns auch behilflich sein, gemäß unseren Worten dann behilflich zu sein. Und vor allem dann, wenn wir vor einer Prüfung stehen, vor einer schwierigen Situation, ist das Gebet das Wichtigste, was wir in dieser Hinsicht gebrauchen können. Eine Schlinge, die zum Beispiel oft gelegt wird und der viele Menschen anheimfallen, ist die Menschenfurcht. Viele lassen sich durch die Menschenfurcht mehr oder weniger beeinflussen. Und dies könnte auch uns passieren. Wenn selbst die Apostel Jesu Christi verließen und selbst Petrus ihn dreimal verleugnete, dann sollten wir nicht meinen, wir wären vor solch einer falschen Handlung gefeiert. Doch wenn unser Vertrauen zu Jehova groß genug ist, dann werden wir das beachten, was im Psalm niedergeschrieben steht. Im Psalm 112, Vers 7 heißt es, er wird sich auch vor schlechter Nachricht nicht fürchten. Und warum nicht? Weiter heißt es in diesem Text, sein Herz ist fest veranlasst, auf Jehova zu vertrauen. Und im Psalm 118, Vers 6 wird etwas anderes gesagt, Jehova ist auf meiner Seite, ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Erdenmensch mir antun? Wir werden dadurch, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jehova setzen, veranlasst, ohne Furcht im Heiligen Dienst darbringen zu können. Jakobus gibt uns auch in dieser Hinsicht einen wunderbaren Ratschlag. Und wir wollen einmal Jakobus aufschlagen, das Kapitel 5, und wollen dort den Vers 10 und den ersten Satz vom Vers 11 lesen. Jakobus, Kapitel 5. Vers 10 und den ersten Satz vom Vers 11. Die Bibel ist noch, hängt alles noch zusammen. Kapitel 5, Vers 10 und 11. Brüder, nehmt euch beim Erleiden von Ungemach und beim Geduldüben der Propheten als Beispiel, die im Namen Jehovas geredet haben. Und in Vers 11 sagt er dann, seht, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Aber Gottes Furcht kann auch mehr bewirken. Gottes Furcht vertreibt eine krankhafte Furcht sogar vor einem gewaltsamen Tod. Warum das so ist, das wird im Lukas Kapitel 12 deutlich hervorgehoben. Lukas Kapitel 12, der Vers 4 und der Vers 5. Bringt es nämlich zum Ausdruck durch den Worten. Ferner sage ich euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Gehenna zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Im Wachturm vom 15.03.1995 wird dazu Folgendes ausgeführt. Und es war ein Augenzeugenbericht von Brüdern, die damals im KZ waren. Gustav Auschner, ein Zeuge Jehovas, der im Konzentrationslager Sachsenhausen war, schrieb später, dass die SS nach der Hinrichtung von August Dickmann drohte, alle zu erschießen, die nicht ein Dokument unterschreiben und so ihrem Glauben abschwören würden. Und er sagt dann weiter, keiner unterschrieb. Wir fürchteten Jehova mehr als ihre Kugeln. Die Menschenfurcht, sie führt zu Kompromissen. Aber Gottesfurcht stärkt uns das Rechte zu tun. Woher nahmen aber die Propheten und auch unsere Brüder damals im KZ die Kraft, eine solche schwere Prüfung durchzustehen? Im Hebräerbrief erhalten wir eine Antwort darauf. Hebräer Kapitel 11, die Verse 32 bis 35. Hebräer Kapitel 11, Vers 32 bis 35. Und was soll ich noch mehr sagen? Denn die Zeit wird mir fehlen, wenn ich weitererzähle. Von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, wie auch von Samuel und den anderen Propheten, die durch Glauben Königreiche niederkämpften, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, der Macht des Feuers Einhalt taten, der Schärfe des Schwertes entrannen und aus einem Zustand der Schwäche mit Kraft erfüllt wurden, im Krieg tapfer wurden, die Heere von Fremden auseinandertrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung. Andere Männer aber wurden gefoltert, weil sie keine Befreiung durch ein Lösegeld annehmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangen könnten. Das Vertrauen zu Jehova, zu wissen, dass er in der Lage ist, alle Dinge wieder in Ordnung zu bringen, der in der Lage ist, sogar den Tod zu besiegen, das waren die Kraftquellen, die unsere Brüder damals nutzten, damit sie in der Lage gewesen waren, diese Dinge durchzustehen, die auf ihnen gekommen waren. Ein weiterer Nutzen der Gottesfurcht ergibt sich darin, dass wir davor bewahrt werden, etwas Böses zu tun. Jemand, der tiefen Respekt vor Gott hat, er legt nicht von vornherein fest, was gut und was böse ist. Er lässt es nicht dabei bewenden, lediglich zu wissen, was gut und böse ist. Nein, er liebt, was Jehova liebt, und er hasst, was Jehova hasst. Diese Furcht, Gott zu missfallen, wird zu einer starken Triebkraft, sodass der Betreffende etwas vollbringen kann, wozu er sonst gar nicht befähigt wäre. Und selbst wenn jemand erst anfängt, diese Gottesfurcht zu entwickeln, kann sie ihn doch davon abhalten, etwas zu tun, was er sein ganzes Leben lang bereuen würde. Und ich möchte dazu einmal den Wachturm vom 15.03.1995 zitieren, wo eine solche Erfahrung berichtet wird. Dass hier wirklich jemand von Anfang an die richtigen Dinge tat. Zum Beispiel sprach eine schwangere Frau in Mexiko mit einer Zeugin Jehovas über das Thema Abtreibung. Die Zeugin las der Frau verschiedene Bibeltexte vor und erklärte dann, für den Schöpfer ist das Leben etwas sehr Wertvolles, auch das Leben der Ungeborenen. Ein medizinischer Test hat ergeben, dass das Kind möglicherweise mit Missbildungen zur Welt kommen würde. Aufgrund dessen, was diese Frau aus Gottes Wort erfahren hatte, entschloss sie sich, das Kind trotzdem auszutragen. Ihr Arzt wollte sie daraufhin nicht weiter behandeln und ihr Mann drohte ihr, sie zu verlassen. Doch sie gab nicht nach. Schließlich brachte sie ein völlig normales und gesundes, hübsches Mädchen zur Welt. Von Dankbarkeit erfüllte sie, suchte sie nach Zeugen Jehovas und mit ihr wurde dann ein Bibelstudium begonnen. Es verging nicht einmal ein Jahr, bis sie und ihr Mann sich taufen ließen. Einige Jahre später hatten sie auf einem Bezirkskongress die Freude, die Zeugin zu treffen, die ursprünglich mit der Frau gesprochen hatte, und sie stellten ihr ihre reizende vierjährige Tochter vor. Die gebührende Achtung vor Gott und der entschiedene Wunsch, ihm nicht zu missfallen, kann das Leben eines Menschen wesentlich beeinflussen. Wenn wir die gleiche Einsicht in dieser Hinsicht haben, die gleiche Einsicht, wie sie auch Josef hatte, der nämlich mit den Worten sagte, wie könnte ich diese große Schlechtigkeit begehen und in Wirklichkeit gegen Gott sündigen, dann befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Für Josef war Jehova eine Realität und auch für uns sollte er, nein, er muss für uns eine Realität sein. dann haben wir nämlich die Möglichkeit, Versuchungen besser zu widerstehen, und eine solche Handlungsweise erspart uns viel Ärger und Verdruss. Die Bibel sagt ganz deutlich: Glücklich ist der Mann, der Jehova fürchtet, an dessen Geboten er große Lust gefunden hat, gemäß Psalm 112, der Vers 1. Wie dankbar können wir doch sein für alles, was Jehova für uns schon getan hat und noch tun wird. Und unsere Einstellung ihm gegenüber sollte eine demütige sein, indem wir uns stets ausrichten nach seinen Maßstäben, denn dann erhalten wir einen großartigen Lohn, so wie wir es vorhin in Prediger 8, im Vers 12 und Vers 13 gelesen haben. Der Sprücheschreiber sagt dazu Folgendes: Die Folge der Demut und der Furcht Jehovas ist Reichtum und Herrlichkeit und Leben, gemäß Sprüche 22, Vers 4. Dadurch, dass wir die Gebote Gottes halten, bringen wir den Beweis auf, dass wir ihn lieben und Ehrfurcht haben vor den allein wahren Gott. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass das über unsere Kraft hinausgehen würde. Denn im Johannesbrief Kapitel 5, Vers 3 wird gesagt: Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wir sehen also, wir sind in der Lage, genau gemäß diesen Worten zu handeln. Aber welche Gebote umfasst eigentlich diesen Gehorsam, den wir unbedingt haben müssen? Da wäre zum Beispiel das umfassende Gebot der Sittlichkeit. Gerade weil Jehova ein Gott der Liebe ist, hat er Sittenmaßstäbe festgesetzt, deren Einhaltung für jeden von uns zum Besten ist. Verstärken wir unsere Gottesfurcht dadurch, dass wir das Böse hassen und nicht mit der Welt konform gehen, indem wir uns immer bewusst machen, was in der Offenbarung diesbezüglich gesagt wird. Und hier wollen wir einmal die Offenbarung Kapitel 21 aufschlagen, den Vers 8. Offenbarung 21, der Vers 8. Was aber die Feiglinge und die Ungläubigen und die betrifft, die zufolge ihrer Unsauberkeit abscheulich sind, und Mörder und Hurer und solche, die Spiritismus ausüben und Götzdiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das bedeutet den zweiten Tod. Wir wollen uns hingegen davon antreiben lassen, auf unseren Weg zu achten und das Herz Jehovas zu erfreuen. Das macht uns auch möglich, auch in anderen Dingen stets Aufmerksamkeit zu sein. In seinem Brief an die Römer schrieb Paulus im Kapitel 13, Vers 13 folgenden Gedanken nieder. Römer Kapitel 13, der Vers 13. Paulus schreibt hier Folgendes: Wie zur Tageszeit lasst uns anständig wandeln, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in unerlaubten Geschlechtsverkehr und zügellosen Wandel, nicht in Streit und Eifersucht. Die Gottesfurcht bewahrt uns also vor solchen schlechten Handlungen. Und wenn wir erst daran denken, was vor kurzem in der Tagespresse geschrieben stand, bezüglich der Trunkenheit, besonders bei Jugendlichen, dann wissen wir, was das für uns bedeutet. Wir haben die Kraft, diesem Laster der Trunkenheit Widerstand zu leisten. Wir können uns entsprechend den Maßstäben Gottes ausrichten, auch weil wir wissen, dass dadurch Probleme entstehen können, die schwer zu widerlegen sind. Denn das ganze Leben kann durch die Trunkenheit aus den Fugen geraten. Man verliert die Achtung vor sich selbst. Es entstehen innerfamiliäre Spannungen. Und es kann sogar zum Auseinanderbrechen der Familie führen. Geldmangel, der Verlust des Arbeitsplatzes und die Gesundheit, um nur einiges zu nennen, kann also in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das Thema Sittlichkeit bezieht sich natürlich auch auf einem anderen Gebiet. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Thessalonicher: Denn das ist, was Gott will, eure Heiligung, dass ihr euch der Hurerei enthaltet. Dass die Welt im Allgemeinen sich in einem Sumpf der Unmoral befindet, das kann keiner von uns bestreiten. Aber wenn wir uns in einen solchen Sumpf mit hineinbegeben würden, dann brauchten wir uns nicht verwundern, wenn wir darin untergehen. Die Gottesfurcht gibt uns die Möglichkeit, dem allen zu entrinnen. Wenn wir uns bemühen, Gott wohlzugefallen, dann bezieht sich unsere Handlungsweise auf alle Dinge im Leben. Das, und zwar auch den Dingen, die mit unserem täglichen Leben zu tun haben. Und zu den sittlichen Dingen, die hier beachtet werden sollen, wird zum Beispiel auch in Epheser 4, Vers 28 gesagt, wer stiehlt, stehle nicht mehr. Oder Kolosser 3, Vers 19, belügt einander nicht. Das bedeutet doch, dass wir uns in allen Dingen ehrlich zu benehmen wünschen und das auch tun wollen, was uns gemäß den Maßstäben des Schöpfers angeraten wird. Wenn nötig, dann ändern wir uns, damit wir Gott annehmbar sind. Und wir führen ein reines Leben und versuchen, die göttliche Weisheit wiederzuspiegeln und unseren Glauben unter Beweis zu stellen. Denn wenn wir das nicht tun würden, dann wäre, wie es in Jakobus 2, Vers 17 heißt, unser Glaube in den Augen Gottes tot. Ein weiterer Punkt, der hier angesprochen wird, ist die Neutralität. Wir beachten die Grundsätze Gottes, die er in seinem Wort hat aufzeichnen lassen, und wir wollen einmal das nachlesen, was in Jesaja Kapitel 2 im Vers 2 bis 4 geschrieben steht. Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. Und es soll geschehen im Schlussteil der Tage, dass der Berg des Hauses Jehovas fest gegründet werden wird, über dem Gipfel der Berge. Und er wird gewiss erhaben sein über die Hügel, und zu ihm sollen alle Nationen strömen. Und viele Völker werden bestimmt hingehen und sagen, kommt und lasst uns zum Berg Jehovas hinaufziehen, zum Haus des Gottes Jakobs. Und er wird uns über seine Wege unterweisen, und wir wollen auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort Jehovas von Jerusalem. Und er wird gewiss Recht sprechen unter den Nationen und die Dinge richtigstellen hinsichtlich vieler Völker. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden müssen und ihre Speere zu Winzermessern. Nation wird nicht gegen Nation das Schwert erheben, auch werden sie den Krieg nicht mehr lernen. Wie hatten wir gerade gelesen? Wir wollen auf seinen Pfaden wandeln. Und damit folgen wir dem Beispiel unseres großen Lehrers Jesus Christus, der in Bezug der Belange der Welt deutlich sagte, mein Königreich ist kein Teil dieser Welt. Gemäß Johannes 18, Vers 36. Und noch etwas gehört dazu, zu diesen sittlichen Dingen, die wir beachten sollten. Von klein auf erziehen wir unsere Kinder gemäß dem Gesetz Gottes, weil wir möchten, dass auch sie Gottesfurcht erlernen und einen Weg einschlagen, der in den Augen Jehovas wohlgefällig ist. In Sprüche 22, Vers 6 wird daher treffend gesagt, erzieh einen Knaben gemäß dem Weg für ihn, auch wenn er alt wird er nicht davon abweichen. Das bedeutet, dass wir in der Kindererziehung konsequent sein müssen und dadurch einen wichtigen Beweis erbringen, nämlich, dass wir unsere Kinder von Herzen lieben. Denn in Sprüche 13, Vers 1 wird gesagt, ein Sohn ist weise, wo es die Zucht eines Vaters gibt. Ein Kind in Zucht zu nehmen, ist eine lange und ist eine schwierige Aufgabe. Aber unser Wunsch ist es ja, unseren Kindern zu helfen. Daher ist es auch oft angebracht, sie zurechtzuweisen, um dem Kind zu helfen, zu erkennen, welchen Fehler es gemacht hat und wie er diesen Fehler vermeiden kann. Denn gewiss, Epheser 6, Vers 4, sagt der Apostel Paulus, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie weiterhin auf in der Zucht und in der ernsten Ermahnung Jehovas. Den theokratischen Rat zu befolgen, den Gott uns gegeben hat, ist gerade in der Erziehung sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch zeigen können, dass wir große Ehrfurcht vor unserem Schöpfer haben. Aber auch in Bezug auf das Zusammenleben mit anderen werden wir immer wieder auf die Gebote Gottes aufmerksam gemacht. Wie dankbar können wir doch sein, wenn wir uns mit friedliebenden Glaubensbrüdern versammeln. Siehe, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit beisammen wohnen, sagt der Psalmist im Psalm 133, Vers 1. Das liegt ganz einfach daran, weil wir die gleiche Einstellung haben. Der Psalmist sagt im Psalm 119, Vers 63, ein Mitgenosse bin ich von all denen, die dich wirklich fürchten und von denen, die deinen Befehlen nachkommen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir immer auf ein gutes Verhältnis zu unseren Brüdern achten, das der Apostel Paulus mit den Worten beschreibt, die wir im Römerbrief finden. Und hier wollen wir noch einmal die Bibel aufschlagen in Römer 14 im Vers 9. und wollen uns diesen Rat des Paulus einmal anhören, was er uns diesbezüglich zu sagen hat. Römer Kapitel 14, den Vers 19. Römer 14, Vers 19. So lasst uns denn den Dingen nachjagen, die dem Frieden dienen und den Dingen, die zur gegenseitigen Erbauung gereichen. Ja, wenn wir so handeln, dann können wir wirklich mit unseren Brüdern einen wunderbaren Umgang pflegen. Und wenn wir die Worte, die der Apostel Paulus an die Thessalonicher schrieb, im Kapitel 5, Vers 13, seid friedsam miteinander, dann erkennen wir ganz deutlich, dass sich unser Bemühen eigentlich auch auf alle Menschen ausdehnt, wenn wir den Frieden bewahren wollen. Aber zu diesen Geboten Gottes, die wir halten müssen, um ihnen wohl zu gefallen, gehört etwas ganz Wichtiges, eigentlich das Wichtigste. In Matthäus Kapitel 5, im Vers 14 bis 16, wird darauf Bezug genommen. Matthäus Kapitel 5, Vers 14 bis 16. Jesus Christus sagt in der Bergpredigt hier Folgendes: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt kann nicht verborgen sein, wenn sie auf einem Berg liegt. Man zündet eine Lampe an und stellt sie nicht unter das Maßgefäß, sondern auf den Leuchter, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Ebenso lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie euren vortrefflichen Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Jeder von uns weiß, was damit gemeint ist, dass wir unser Licht leuchten lassen können. Es ist die gute Botschaft, die wir ausrufen, die wir ausnahmslos jedem zukommen lassen. Wir sind gern bereit, die Dinge, die nicht so wichtig sind, hinten anzustellen, damit der Predigtdienst Vorrang haben kann. Denn unser Beweggrund, so zu handeln, entspringt aus unserer Liebe zum Schöpfer. Und die Gottesfurcht treibt uns immer wieder an, diese Dinge in unserem Leben voranzustellen und seinen Willen zu verkündigen. Wir bringen Gott gern ein Schlachtopfer der Lobpreisung dar, durch unsere Lippen, und legen eine öffentliche Erklärung für seinen Namen ab. Denn es liegt uns viel daran, dass alle Menschen diese Möglichkeit hören, damit sie die Möglichkeit erhalten, mit uns Jehova Gott zu ehren und ihn zu fürchten. Außerdem ist dieses Werk auch zu unserem eigenen Nutzen. Denn in 1. Timotheus 4, Vers 16 sagt der Apostel Paulus: Wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst als auch die retten, die auf dich hören. Ja, die Gebote zu halten bezüglich der Sittlichkeit, der Neutralität, der Kindererziehung, dass wir den Frieden nachjagen sollten und vor allem, dass wir die gute Botschaft Gottes verkünden. Das alles können wir beweisen und zeigen dadurch, dass wir eine tiefe Ehrfurcht vor unserem Schöpfer haben. Daher wollen wir uns auch weiterhin bemühen, zu beweisen, dass wir Gott fürchten. Da wir Jehova den ersten Platz in unserem Leben einräumen, lernen wir seine gerechte Grundsätze und seine Wege, auf denen wir wandeln können, und deshalb gehorchen wir ihm gern. Wie hatten wir vorhin in Prediger 12, Vers 13 gelesen? Lasst uns diesen Gedanken ruhig noch einmal aufschlagen. Prediger 12, Vers 13. In Prediger 12, in Vers 13 hatten wir gelesen: Der Abschluss der Sache, nachdem man alles gehört hat, ist: Fürchte den wahren Gott und halte seine Gebote, denn das ist des Menschen ganze Pflicht. Deshalb mag da kommen, was will. Wir werden aus Gottesfurcht nicht aufhören, das Wort Gottes zu verkünden. Lassen wir daher niemals zu, dass die Menschenfurcht für uns zu einem Stolperstein wird, sondern lasst uns Gottesfurcht bekunden und lasst uns ausharren. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass jeglicher Schaden, den Menschen anrichten können, ja, dass selbst der Tod vor Jehova kein Problem ist, dann sind wir in der Lage, gemäß dem Willen Gottes zu handeln. Denn er ist in der Lage, jeglichen Schaden, der uns zugefügt wird, durch eine Auferstehung rückgängig zu machen, wie es in Hebräer Kapitel 11 gesagt wird. Hören wir auch aus Gottes Furcht nicht auf zu predigen, selbst wenn die Zeiten immer schlechter werden und eventuell auch eine Verfolgung über uns kommen kann. Aber auch dann dürfen wir das nicht vergessen, was uns geraten wird. Schon Jesus, unser großer Lehrer, sagte gemäß Johannes 15, Vers 20: Und es ändert an den heutigen Tagestext, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und Paulus fügt in 2. Timotheus 3, Vers 12, das ist die letzte Schriftstelle, die wir jetzt lesen werden, noch etwas Treffendes hinzu. In 2. Timotheus, Kapitel 3, der Vers 12. Tatsächlich werden alle, die in Gemeinschaft mit Christus Jesus in Gottergebenheit leben wollen, auch verfolgt werden. Wir wissen also, dass wir eine schwierige Zeit noch vor uns haben. Aber wenn wir Gottesfurcht bekunden, dann sind wir in der Lage, Gott in der rechten Weise zu verherrlichen. Dann sind wir in der Lage, Gottes Botschaft auszurufen. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Wenn wir eine gesunde Gottesfurcht haben vor unserem Schöpfer, eine gesunde Ehrfurcht vor ihm, dann werden wir uns dafür hüten, ihm zu missfallen. Und wir werden wirklich unsere Wonne haben an der Fülle des Friedens, wie es die Bibel ganz deutlich zeigt. Ja, wir wollen wirklich eine gesunde Gottesfurcht vor unserem einzigen und vor dem einzig wahren Gott, Jehova, weiterhin haben. Schönen Dank.